schön, dass ihr bei der heutigen Folge der Innovationskiste mit dabei seid. In dem Format Kluge Köpfe geht es um spannende Persönlichkeiten, die in außergewöhnlichen Bereichen innoviert haben. Heute ist Björn Eller von Eller Food Packaging bei mir zu Gast. Wir sprechen zusammen über das Thema Innovation in der Krise und was die Corona-Krise für die Innovationstätigkeit kleiner und mittelständischer Unternehmen bedeutet. Hallo Björn.
Hallo Ina.
Hallo. Björn, ihr gehört mit zu den innovativsten Herstellern im Bereich Lebensmittelverpackungen. Aber das war gar nicht das ursprüngliche Geschäftsmodell. Die Historie der Familie Eller geht ja noch viel weiter zurück. Aus dem Familienbetrieb Druckerei Eller ist das eigenständige Offspin Eller Food Packaging entstanden. Wie kam es zu diesem Wandel?
Genau, früher waren wir ein Hersteller mit 270 Mitarbeitern, die Direct Mailings produziert haben für alle großen Kunden, für alle großen Versandhändler in Deutschland. Und mit dem Beginn des Internetzeitalters war natürlich der Bedarf an gedruckter Werbung sehr, sehr stark rückläufig. Außerdem gingen viele unserer Kunden dann auch pleite. Das war so der Auslöser, wo wir uns sagten, was tun wir denn? Und wir erwarten nicht, dass das Geschäft noch 20 Jahre weiterläuft, sondern wir müssen auf Produkte setzen, die uns in die Zukunft bringen.
Ja, richtig. Ich habe gelesen, ihr wart Marktführer für Werbebeilagen in Zeitschriften und musstet euch dann durch den digitalen Wandel deutlich verändern. Also Printmedien waren in der Krise. Wie seid ihr denn damals dann mit der Situation umgegangen? Wie kam überhaupt die Idee, ein Offspin zu starten und zu sagen, aus der Druckerei wird jetzt quasi ein Hersteller für Lebensmittelverpackungen?
Die Themen waren eigentlich, setze auf deine Stärken. Wir hatten damals schon einen Werbezettel produziert für einen großen Quick-Service, also von Fast-Food-Restaurant. Das sind die Zettel, die auf dem Tablett liegen, die dort hygienisch sein müssen, weil Leute ihren Ketchup auf das Tablett drauf machen, auf den Zettel. Und daher wussten wir schon, wie man lebensmittelgerecht produziert. Das war eine Stärke. Die zweite Stärke war unsere Fähigkeiten, Direct Mails zu machen. Das sind also auch Briefumschläge als Rückumschlagkuvert innerhalb eines Werbemediums. Das heißt, wir wissen, wie man Papier verklebt. Und die dritte Stärke, also technologisch, die dritte Stärke war aufbauend auf den Stärken des Geschäftsführers, wo wir uns gesagt haben, ein Unternehmen entwickelt sich immer so, wie auch der Geschäftsführer ist. Also was kann der Geschäftsführer? Und da wurde uns recht schnell klar, dass meine Stärke eben auch am Hinterfragen, am Innovieren, am Querdenken ist. Und dann war die Frage, was können wir aus diesen drei Stärken machen?
Okay, und wie habt ihr überhaupt diese Stärken gefunden? Habt ihr euch zusammen hingesetzt und gesagt, das und das sind unsere Stärken? Oder wie seid ihr dazu gekommen?
Das ging durch einen Workshop, einen Strategie-Workshop, den ich persönlich gemacht habe mit der EKS, das ist die Engpass-konzentrierte Strategie. Kennt man zum Beispiel aus der Anwendung von Kercher mit ihren Reinigungsgeräten oder Wirt mit seinen Schrauben. Die arbeiten beide nach diesen Prinzipien. Und da haben wir eine Strategieschulung gemacht zur Entwicklung der Strategie. Und dort wurden dann diese Fragen gestellt und erarbeitet.
Okay. Magst du nochmal auf diese Strategieentwicklung ein bisschen eingehen?
Das war ein langer Prozess, wo man sich einfach fragt, wo sind die Stärken im Unternehmen? Ja. Welchen Markt will man adressieren? Uns wurde dann relativ schnell klar, bedrucktes Papier, wozu braucht man das in der Zukunft? Nicht? Der Laptop hat unsere Arbeit weggenommen, unsere Direct-Mail-Arbeit. Und wir haben gesagt, ein Hamburger kannst du nun mal nicht in einem Laptop einwickeln. Also das wird ein Produkt der Zukunft sein.
Ja.
Dann war die Frage in dieser EKS-Strategie, was müssen wir tun, um Wachstum unserer Kunden zu ermöglichen? Nicht? Also die EKS fragt nach Engpässen des Kunden. Der Kunde will wachsen. Welche Engpässe hat der, dass er wachsen kann?
Ja.
Das waren solche Themen. Nicht? Wenn ein Bäcker mehr To-Go an Snacks anbieten möchte, braucht er eine Verpackung, die das ermöglichen. Und das kann halt normale Bäckertüte schafft es nicht. Also wenn ein Bäcker mehr Umsatz mit Snacks machen will, braucht er auch eine Verpackung, die das ermöglicht. Und dadurch ermöglichen wir unseren Kunden Wachstum. So sind wir dann da drauf gekommen. Und es ging dann durch die Kombination aus der Fähigkeit, hygienisch zu produzieren meiner Stärke, Dinge zu hinterfragen. Und so wurde dann eben aus einem Briefumschlag-Kuvert, das wir für große Versandhändler beispielsweise produziert haben, wurde dann eine Tüte für ein Panini zum Beispiel, das man da reingesteckt hat, indem wir dann alles miteinander kombiniert haben.
Also wir sind jetzt schon ein bisschen weiter in der Materie. Was bedeutet, was steckt hinter Ella Food Packaging? Was genau produziert ihr denn und mit welchen Materialien?
Also wir verarbeiten überwiegend Papier, Lebensmittel, geeignete Papiere, verdichte Papiere,
ja,
die auch von den Migrationen her das erlauben. Wir verarbeiten allerdings auch Kunststoffe, setzen da am liebsten ein Material ein, das aus nachhaltigen Rohstoffen entsteht und auch wieder zum Beispiel im Meer dann auch sich irgendwann mal wieder auflöst beziehungsweise kompostierbar ist. Also wir versuchen, Verpackungen zu machen, weil wir sagen, man braucht Verpackungen und Verpackungen sind eigentlich auch nichts Schlimmes, solange sie denn nachhaltig sind.
Klasse, das heißt, es ist wirklich von der Produktion bis zum Kompostieren quasi nachhaltig gedacht.
So nachhaltig wie irgend möglich. Das schaffen wir nicht durchgängig, aber das, was heute möglich ist, das machen wir möglich. Wir haben dem dann auch ein Logo gegeben, wir nennen das die Aquatura-Linie, wo wir sagen, das Maximale, was an Nachhaltigkeit möglich ist heute, was wir können, stecken wir da rein.
Klasse. Finde ich einen richtig, richtig tollen Ansatz. Wer ist denn dabei eure Zielgruppe?
Zielgruppen sind die, wir nennen es die mobilen Genießer, also der Kunde, der unterwegs ist, der sich schnell mit einem Snack, mit einem guten Snack versorgen möchte, der ist auf der Suche, wo kann ich einen guten Snack kriegen und wie kann ich den Snack verkaufen. Also der Endkunde ist der mobile Genießer und unser eigentlicher Kunde sind dann eben Bäckereien, Tankstellen und die großen Fastfood-Restaurants beispielsweise.
Alles klar. Ich finde, das ist sowieso so ein wichtiges Thema, weil wir haben ja vorher schon mal zusammen ein bisschen telefoniert und da habe ich dir erzählt, dass auch ich habe das Problem im Alltag oder gerade im Arbeitsalltag. Ich koche zwar häufiger mal vor, das ja, aber ich möchte doch gerne auch Abwechslung haben und ich möchte das hochwertig, qualitativ hochwertig, regional, saisonal und möchte aber einfach diesen Aufwand nicht haben, dass ich mir Gedanken machen muss, was koche ich dann irgendwie vor, damit ich dann auch im Arbeitsalltag mich so ernähren kann, wie ich das eigentlich möchte.
Ja, da sind unsere Kunden, sind da sehr, sehr stark dran. Man kann das bei den Bäckern beobachten, die sagen, komm, nur ein belegtes Brötchen ist vielleicht ein bisschen sparsam. Was können wir denn an leckeren Snacks machen, wo man dann auch, wo auch der Kunde bereit ist, vielleicht mehr zu zahlen wie 1,80 Euro für ein belegtes Brötchen, sondern für einen guten Hotdog zum Beispiel, wenn er denn gut gemacht ist mit einem Bäckerbrötchen und regionalen Zutaten, kann man auch mal 3,50, 3,60 verlangen und dann die Umsätze auch bei den Bäckern wieder erhöhen, die ja durch die großen Discounter auch recht viel Brötchenumsatz verloren haben. Also da ist sehr viel Energie im Markt an Leuten, die versuchen, leckere Snacks zu machen, gute Snacks zu machen, nachhaltige Snacks zu machen. Selbst die ganz großen Fastfood-Leute bemühen sich ja hier, ich sag mal, in kleinen Schritten auch in diese Richtung zu gehen. Wir stellen es auch bei den Tankstellenkunden fest. Das mag noch nicht das qualitativ alleranspruchsvollste sein, aber ich glaube, da sind schon teilweise sehr, sehr gute Sachen, die man da bekommt, die auch frisch sind, die dort vor Ort gemacht werden, die nicht aufgetaut werden und auch immer besser schmecken. Ich sag's mal vorsichtig.
Wie seid ihr denn darauf gekommen, dass genau Tankstellen oder Fastfood-Ketten eure Zielgruppe darstellen? Weil so gedanklich würde ich das jetzt irgendwie gar nicht mit gutem Essen verbinden.
Ja, unsere Maschinen sind sehr groß. Wir produzieren beispielsweise 20.000 Stück pro Stunde. Ja, also auf einer Anlage mal als Beispiel. Und da braucht es dann eben auch große Kunden, die große Mengen abnehmen. Und so gern wir dann auch die kleinen Kunden beliefern, was wir ja auch tun. Also ein Karton mit 500 Stück kann jeder bei uns kaufen. Aber wir sind natürlich auch auf die großen Mengen angewiesen. Und klar, eine Tankstelle, die 600 Filialen hat, nimmt er halt dann auch, oder 1000 Filialen hat, nimmt dann eben eine gewisse Stückzahl auch ab. Und das ist für uns wichtig. Deswegen ganz klar, um Umsatzwachstum zu generieren, um unsere Innovation schnell auf die Straße zu bringen, war es dann ganz klar nötig, die Großen dann auch anzusprechen mit Innovationen. Gerade die Tankstellen haben ja das Thema, dass eben doch auch viele Leute sich nicht mal die Zeit nehmen wollen, vor Ort zu essen, sondern die nutzen die Zeit im Auto und sagen, komm, ich sitze jetzt eine Stunde im Auto oder dann möchte ich eigentlich dann nebenher was essen. Ob das jetzt möglichst gesund ist, sei mal dahingestellt, aber so wird es halt nun mal gemacht. Wir sagen, wenn denn die Leute schon neben dem Autofahren her essen wollen, dann müssen wir durch eine Verpackung ihnen das so ermöglichen, dass es dann auch Spaß macht und schmeckt.
Auf jeden Fall. Ja, also ich finde diesen ganzen Wandel von einem traditionellen Druckunternehmen zu einem der innovativsten Hersteller für Lebensmittelverpackung absolut beeindruckend. Wie sieht denn der Innovationsprozess in deinem Unternehmen aus? Wie funktioniert Innovation bei euch?
Ja, wir haben uns ja lange leiten lassen und ich habe mich da sehr stark an Clayton Christensen orientiert, der die Disruptive Innovations erfunden hat und auch mal niedergeschrieben hat. Das war so meine Leitplanke, an der ich mich orientiert habe. Der sagt, schau drauf auf den The Job to be Done, also was muss eigentlich erledigt werden, und erfinde dann die Zukunft neu. Also frag die Kunden nicht unbedingt, was sie brauchen, sondern schau den Prozess an, okay, der da passiert, und überleg dann für diesen Prozess was, um den zu verbessern. Also eine disruptive Innovation zu machen und nicht was zu verbessern. Das war dann auch unser Ansatz, zu sagen, wir springen einfach mal eine Stufe nach vorne und bieten das den Kunden an. Und ob sie es dann kaufen, wissen wir teilweise gar nicht. Also wir hauen manchmal Ideen raus, wo wir sagen, komm, sei es drum, wir probieren es einfach mal aus. Und ob die Kunden dann reagieren oder nicht, das sehen wir dann, wenn wir denn die richtigen Kunden ansprechen. Und das ist ein wichtiger Prozess, den wir lernen mussten, dass wenn man 10 Kunden hat, darf man nicht die konservativen fragen oder die Bremser, nenne ich es jetzt mal, nicht, weil die finden alles blöd, was anders ist, wie das, was sie gewohnt sind, sondern man muss innerhalb der Zielkunden denjenigen finden, der offen für Neues ist, der vorne sein will. Wir nennen die so die innovativen Visionäre. Wenn wir die dann begeistert haben, dann können wir einen Schritt weitergehen an die Pragmatiker, die dann sagen, so, jetzt gibt's welche, die haben das probiert, es funktioniert, und jetzt machen wir da auch mit, weil uns bringt's einfach einen Vorteil, der sich dann auch finanziell beispielsweise auszahlt.
Okay, das finde ich ziemlich spannend, dass ihr das so angeht, dass ihr quasi sagt, wir probieren erst die Dinge aus und schauen dann, ob es tatsächlich bei unserer Zielgruppe ankommt.
Mhm. Da haben wir ganz, ganz viel gelernt, weil ja der klassische Weg geht ja ganz anders, nicht? Du befragst deine Kunden, und wenn du die Kunden befragst hast, dann entwickelst du was die Kunden wollen. Wir sagen, wir machen es genau andersrum. Beispielsweise haben wir ein Produkt entwickelt mit einem Ziel, das wir nicht erreicht haben, weil es wir technologisch nicht anders haben produzieren können. Mhm. Und dann lag da plötzlich ein Produkt, und wir haben alle gesagt, eigentlich ist es Mist, es braucht kein Mensch. Ja, das, so wie das da liegt, wollen wir es gar nicht haben. Und dann sage ich, wir bieten es trotzdem unseren Kunden an. Wir gehen einfach mal raus mit auf den Markt, und das ist schon unser drittbest verkauftes Produkt heute.
Das ist doch der Wahnsinn. Hattet ihr denn da kein ungutes Bauchgefühl dabei?
Ja, voll ins Risiko und mal ausprobieren. Und ja. Ja, man weiß es nicht. Die Kunden haben dann doch im Detail Anforderungen, die man als Lieferant teilweise gar nicht kennt. Das heißt, man kann sich gar nicht so gut in den Kunden reindenken. Ich nehme mal das Beispiel Apple. Als sie den iPad erfunden haben, haben die einfach nur ein iPad erfunden. Und was dann alles für Apps dafür geschrieben wurden, das war ja auch für Apple überhaupt nicht denkbar.
Das kam im Nachgang her.
Die Kunden dann alles damit angestellt haben. Und dann so ist es ein bisschen mit unseren Produkten auch. Also die machen damit Dinge, die haben wir nie gedacht. Und das ist einfach super, wenn man es nachher dann sieht.
Aber das finde ich eben das Tolle irgendwie an einer Idee, wenn man sich damit beschäftigt. Dann entstehen einfach rundrum entsteht so eine gute Dynamik, dass dann plötzlich das Projekt oder die Idee oder die Innovation einfach viel größer wird, als man sich das überhaupt ausgemalt hat. Mhm. Alleine dadurch, dass man es ausprobiert hat.
Genau. Mal hands-on die innovativen Leute nehmen, ausprobieren lassen. Und wenn es bei denen funktioniert, dann übertragen auf die anderen, auf die Pragmatiker, die dann hinterherkommen, und die Skeptiker, die braucht man ja nicht überzeugen, die kaufen es dann in ein paar Jahren auch irgendwann.
Das ist es, die 10 mit. Mhm. Ja, reden wir über das Thema Corona. Wie geht ihr denn als kleines mittelständisches Unternehmen mit der Krise momentan um? Wie sieht die Situation bei euch aus? Also ihr habt ja schon mal einen großen Wandel mitgemacht und ihr habt bewiesen, dass ihr auf jeden Fall innovativ seid, dass ihr solchen Krisen standhalten könnt. Mhm. Wie ist es denn momentan?
Mhm. Also aktuelle Situation ist so, da kein Reiseverkehr stattfindet, keiner Auto fährt, die Büros leer sind, die Fastfood-Läden alle zu haben, ist schon so Umsatz runter. Wir sind momentan bei 20%. Entsprechend machen wir auch Kurzarbeit.
Ja.
Liquidität ist sichergestellt, daher sagen wir, es ist wie so bei einem Gewitter, nicht? Wir haben alles verräumt, die Gartenstühle sind drin, die Tischdecken ja. sind gesichert, die Schirme sind zugeklappt und wir sitzen jetzt so ein bisschen in der Bude und warten, bis der Sturm abzieht. Und dann macht man langsam mal die Rollläden wieder hoch und guckt raus, was dann passiert in der Situation. Würde ich mal sagen, sind wir jetzt gerade nicht so. Das Gewitter scheint abzuziehen. Wir glauben, das geht insgesamt 3 Monate und dann läuft es langsam wieder an. Und vielleicht stärker denn je zuvor. Das ist so das Thema, erstmal alles sichern, festhalten, Liquidität sicherstellen, Kurzarbeit einläuten, Kosten cutten, wo es nur geht.
Ja.
Und dann aber be ready for ramp up, nennen wir das. Also wie wird die Welt anders sein nach der Krise, wie sie vorher war? Wir glauben, sie wird in manchen Aspekten anders sein. Und Thema
inwiefern?
Innovation bedeutet jetzt für uns zu hinterfragen, was wird passieren? Und das deckt sich dann auch mit Anfragen, die wir haben. Beispielsweise aus Mailand, ein Betreiber von Autobahnraststätten, fragt uns an, habt ihr nicht eine Tüte? Weil ich zeige die Snacks immer nackig im Tresen, so wie sie einfach schön sind. Mhm. Das wird heute nicht mehr gutiert, weil wir wollen eigentlich nicht einen Snack kaufen, wo die Verkäuferin vielleicht mit ihren Händen dran gefasst hat oder reingeholt. Und ja. dann nimmt das Thema Verpackung, kriegt eine ganz andere Wendung, weil Verpackung nicht nur ein Stück Müll ist, sondern eben auch ein Hygieneschutz. Und da sehen wir momentan eine große Nachfrage zu sagen, wir wollen die Snacks verpacken, wir wollen sie hygienisch schützen. Solange die Verpackungen nachhaltig sind, alles gut. Und dann können ja. wir mehr verkaufen und die Leute behalten weiterhin ihren Appetit.
Das stimmt. Also das habe ich in letzter Zeit auch mehr wahrgenommen, dass man selbst einfach viel mehr darauf achtet, wer packt denn wo was an? Also gerade beim Einkaufen, da schaut man schon, habe ich jetzt die Tomate angefasst? Muss ich die wieder zurücklegen?
Ja.
Oder wer vor mir hat denn diese Tomate angefasst? Mhm. Und genau das Gleiche beim Bäcker eben auch. Mhm. Also ich achte da mittlerweile schon auch drauf, dass, also ich würde momentan, glaube ich, auch keine Brezel annehmen von einer, ja, Bäckerei-Fachangestellten, die keine Handschuhe trägt oder so. Also man wird schon penibel, das auf jeden Fall. Man kriegt ein ganz anderes Bewusstsein plötzlich für Hygiene. Mhm.
Ja. Und so glauben wir, dass wir aus der Krise stärker rauskommen werden, wie wir reingegangen sind, mit mehr Verpackungen. Und wir sehen Verpackung nicht als Müll, sondern wir sehen Verpackung als Ressource, die man auch sinnvoll nutzen kann, um hygienisch zu arbeiten, die Standzeiten auch zu verlängern. Nicht ein verpackter Snack, der verfällt halt auch nicht so schnell. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, was alles weggeschmissen wird, weil es einfach nicht mehr schön ausschaut. Und wenn es nicht schön ausschaut, dann verkauft man es auch nicht. Und verpackt hält es dann halt auch länger. Und auch ein nicht weggeschmissener Snack ist ein großer Beitrag zur Nachhaltigkeit.
Auf jeden Fall. Sind denn eure Materialien auch irgendwie backofentauglich oder kann ich den Snack, ich habe zum Beispiel gesehen, dass ihr Paninis und sowas anbietet, mhm. wenn ich den warm machen möchte, geht das auch?
Mhm. Das ist gerade ein Riesenthema. Wir haben eine ganze Reihe an Spezialverpackungen entwickelt, die auch im Ofen tauglich sind. Also der Panini, der halb verpackt im Tresen liegt und dann in der Verpackung in den Ofen kann, und dann in der gleichen Verpackung zum Kunden kommt, warm, knusprig, lecker. Da hat man dann Appetit drauf, als wenn überall nochmal so ein manueller Angriff ist mit unhygienischen Situationen und jemand draufhusten kann. Da haben wir eine ganze Reihe an Verpackungen, die das hergeben und dann auch helfen, beispielsweise in der Bäckerei einen warmen Snack lecker anbieten zu können, als vielleicht noch ein kaltes, belegtes Brötchen.
Ja, klasse. Was bedeutet denn die Corona-Krise für das Thema Nachhaltigkeit? Eure Verpackungen sind nachhaltig? Hast du das Gefühl, dass das Mindset unserer Gesellschaft sich durch Corona in Bezug auf nachhaltiges Konsumieren wieder zurückentwickelt?
Also ich glaube nicht, dass sich es zurückentwickelt. Ich glaube aber, dass sich die Prioritäten vielleicht verschieben. Nicht? Wenn jetzt Nachhaltigkeit vielleicht mal gefühlt auf Platz 1 war, rutscht es vielleicht auf Platz 2 oder 3 runter. Ich glaube nicht, dass sich es also zurückentwickelt, aber man die Prioritäten dann anders sieht. Nicht? Wenn natürlich Leute in Kurzarbeit mit sehr, sehr, sehr wenig Geld klarkommen müssen, wenn Unternehmen kein Geld mehr verdienen, dann möchte man natürlich auch Geld sparen. Und dann tut es vielleicht auch mal die billigere Lösung, die nicht so nachhaltig ist, als die teurere Lösung. Man kann es aber auch positiv sehen. Wir nehmen jetzt mal eine Hamburger-Schachtel aus Karton. Nicht? Die wiegt halt irgendwie 20 Gramm. Das ist 20 Gramm Ressourcen, die da eingesetzt werden. Wenn ich in ein Schlagpapier für einen Hamburger nehme, das wiegt 5 Gramm, dann ist es auch schon nachhaltiger und billiger. Also man kann das auch miteinander kombinieren.
Okay.
Und ich glaube, wenn wir es geschickt angehen und sagen, so jetzt, wir bleiben nachhaltig und wir machen es trotzdem billiger, dass wir dann beides realisieren können, nicht das Empfinden, den Wunsch, Kosten zu sparen und gleichzeitig nachhaltig zu sein.
Wunderbar. Vielen Dank, Björn, für deine Zeit und für deine ehrlichen Worte. Wie kann man euch denn erreichen?
Jederzeit über die Homepage www.elon-foodpackaging.de. Da sind auch Kontaktdaten da. Ihr könnt mich auch anrufen jederzeit, wenn ihr Fragen habt zum Innovationsprozess oder wie wir mit den Themen umgegangen sind. E-Mail schreiben, gern gesehen, freue mich drüber.
Wunderbar. Wenn ihr nicht genug von dem Thema Innovation bekommt, dann hört auch gerne die anderen Folgen der Innovationskiste über Soundcloud und Spotify an. Uns vom Gründerschiff erreicht ihr über Facebook, LinkedIn und Twitter. Wir haben übrigens auch eine neue Webseite, die wir zuerst im Team besprochen haben und die dann von meinen Arbeitskollegen Judith und Axel aufgesetzt wurden. Ich möchte ja nicht prahlen, aber sie ist wunderschön geworden. Schaut sie euch an und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund.